das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Jens Rieber.
Ja, Freitagabend, Zeit für die Tagesthemen. Hallo und ganz herzlich willkommen.
Guten Abend auch von mir.
Es gibt Wahlen, die entscheiden über die Zukunft eines Landes. Und Wahlen, die könnten die Welt verändern. So wie die in den USA am 5. November. Nach dem ersten TV-Duell in Atlanta ist das sichtbare, nicht nur verbale Straucheln des 81-jährigen Präsidenten Joe Biden nun das zentrale Thema. Dabei wollte der Demokrat die Lügen und Attacken seines republikanischen Gegners von Ex-Präsident Donald Trump endlich schlagkräftig parieren. Er hatte dafür extra eine ganze Woche lang trainiert, aber selbst Parteifreunde fanden Bidens Auftritt gestern Abend katastrophal und fragen jetzt, is he still fit for the job? Also der Richtige für das mächtigste Amt der Welt. Über das TV-Debakel Kerstin Klein.
Es ist bereits nach Mitternacht, als Präsident Biden und seine Frau Jill auf dem Rückweg von der Debatte noch in einem Imbiss Halt machen. Biden gibt sich gut gelaunt, dabei verlief der Abend für ihn alles andere als optimal. Ob er über seinen Auftritt besorgt sei, fragen die Journalisten. Seine Antwort? Nein, es ist schwer, mit einem Lügner zu diskutieren. Wenige Stunden zuvor trafen sich Trump und Biden zum ersten TV-Duell. Es war Bidens Team, das sich den Termin so früh im Wahljahr wünschte. Das Ziel, Trumps Vorsprung in den Umfragen einzuholen. Doch Biden wirkte über weite Strecken kraftlos, brachte mehrfach Sätze nicht nachvollziehbar zu Ende, verlor den Faden. Biden wirkte damit so, wie Republikaner ihn immer karikieren. Und Trump nutzte diese Schwäche instinktsicher zum Schlag gegen Biden, als der über das Thema Migration sprach. Ich werde weitermachen, bis wir ein komplettes Einreiseverbot haben. Die gesamte Initiative zu mehr Grenzschutz und Asylbeamten.
Präsident Trump?
Ich weiß nicht, was er am Ende sagte. Ich glaube, er weiß es selbst nicht. Die Zuschauer wie hier in Kalifornien sahen einen Joe Biden, der selten Selbsttreffer landen konnte. Wie bei Trumps Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol oder dessen zahlreichen Gerichtsprozessen. Und sie sahen einen Donald Trump, der mehrfach falsche Behauptungen aufstellte, ohne dass die Moderatoren ihn korrigierten. Trump wollte sich auch abermals nicht festlegen, ob er das Wahlergebnis akzeptieren würde.
Will you accept the results of the election, regardless of who wins, yes or no, please?
Wenn es eine faire, legale und gute Wahl ist, absolut. Ich hätte auch die letzte viel lieber akzeptiert, aber der Betrug und alles war lächerlich. Sie sind ein Jammerlappen. Als Sie das erste Mal verloren haben, sind Sie vor jedes Gericht des Landes gezogen. Kein einziges hat gesagt, dass Ihre Behauptungen begründet sind. Nach gut 90 Minuten TV-Duell geht Trump für die meisten Beobachter als Sieger vom Platz. Präsident Biden absolviert heute tapfer den nächsten Wahlkampftermin, geht in die Offensive.
I know I'm not a young man.
Ich weiß, ich bin kein junger Mann. Ich gehe nicht mehr so leicht wie früher, rede nicht mehr so flüssig, debattiere nicht mehr so gut. Aber eines ist sicher, ich weiß, wie man die Wahrheit sagt.
But I know what I do know. I know how to tell the truth.
Ein kämpferischer Biden, selbstironisch, ganz anders als gestern. Aber in seiner Partei ist die Nervosität längst deutlich zu spüren.
Ja, und in einer Blitzumfrage des Senders CNN direkt nach dem Duell sagte die große Mehrheit der Befragten, immerhin 67%, Donald Trump habe das Duell aus ihrer Sicht gewonnen. Unterstützer von Joe Biden sprachen von sehr schmerzhaften Momenten. Einige schwanken offenbar zwischen Panik und einer Art Schockstarre, wie Sarah Schmidt berichtet.
Während diese Passagiere hoch im Himmel über den Vereinigten Staaten die Debatte der beiden Präsidentschaftskandidaten schauen, ist unten auf der Erde den meisten Beobachtern schon klar, das war nichts für Joe Biden. Dementsprechend die Schlagzeilen weltweit. Desaster, Katastrophe und Panikmodus bei den Demokraten. Direkt nach der Debatte bemüht sich Bidens Vizepräsidentin um Schadensbegrenzung. Einige in ihrer eigenen Partei fragen sich, ob Präsident Biden zurücktreten sollte. Was sagen Sie dazu? Wir haben heute Abend gesehen, dass sich der Präsident bei allen Themen, die für die Amerikaner von Bedeutung sind, ganz klar vor Donald Trump abhebt. Ja, der Präsident ist langsam gestartet, aber es war ein starkes Ende. Dass es Joe Biden mit der Debatte nicht gelungen ist, Zweifel an seinem Alter zu zerstreuen, davor können die Demokraten nicht die Augen verschließen. Ich habe ein wenig davon gesehen und beim ersten Stammeln von Präsident Biden konnte ich nicht mehr weitergucken. Er hat sein Erbe ruiniert. Er hat jahrzehntelang der Öffentlichkeit gute Dienste geleistet. Doch die Leute werden sich an dieses Interview erinnern und das ist widerlich. Das ist verheerend für seinen Wahlkampf. Ich weiß nicht, wie sich die Kampagne davon erholen soll. Bidens Team setzt jetzt auf eine andere Strategie, die Diskussion vom Auftritt des US-Präsidenten wegzulenken, hin zu seiner Politik und seinem Charakter. Wir diskutieren, wer die Debatte gewonnen hat. Im Auftreten hat der Präsident vielleicht verloren, aber was die Inhalte, die Fakten angeht, hat er gewonnen. Noch stellen sich führende Demokraten hinter ihren Kandidaten. Er ist aufrichtig, die andere Seite unehrlich. Aber hinter vorgehaltener Hand gibt es Unmut und erste Spekulationen um Ersatzkandidaten. Gavin Newsom zum Beispiel, Gouverneur von Kalifornien. Der versicherte im Medienrummel nach der Debatte: Ich werde Joe Biden niemals in den Rücken fallen. Die Frage, ob er bereitstünde, sollte der US-Präsident zurückziehen, lässt er offen. Die Republikaner dagegen schauen schon siegesgewiss auf die Wahlen im November. Jetzt kann wirklich jeder sehen, was wir schon lange sagen. Präsident Biden ist dem Job nicht gewachsen. Ein kleiner Trost für Joe Biden, es gibt sie trotzdem noch, die unerschütterlichen Fans. Ich würde ihn auch als Toten wählen. Auf so viel Treue sollten sich die Demokraten allerdings nicht verlassen.
Ja, welche Konsequenzen hat dieses Duell? Fragen wir nach beim Nordamerika-Experten der Münchner Sicherheitskonferenz bei Michael Wertz in Washington. Herr Wertz, gestern Abend waren Sie auch in Atlanta. Wie und wo haben Sie das Duell und die Reaktion dort erlebt?
Ich habe das Duell in dem sogenannten Spin Room, in dem Raum, wo sich diejenigen Vertreter der Parteien und der Kampagnen getroffen haben, die für die Interpretation bzw. auch das Schieben in die eine oder andere Richtung dieser Debattenbeiträge verantwortlich sind. Man muss sagen, die Schockstarre bei den Demokratinnen und Demokraten war zu spüren und es war ein bedenklicher Abend für die Kampagne von Joe Biden, weil es völlig unklar ist, wie die nächsten Schritte jetzt aussehen. Sich von dieser Art und Weise der Darstellung zu erholen, ist sehr schwierig, auch wenn er heute in North Carolina bei einem öffentlichen Auftritt einen sehr viel besseren Tag erwischt hat.
Ja, wie schätzen Sie die Situation bei den Demokraten jetzt ein? Werden Sie versuchen, einen anderen Kandidaten oder eine Kandidatin zu finden und zu suchen?
Die Diskussion ist nun an die Öffentlichkeit getreten. Es gab bereits in den vergangenen Wochen und Monaten interne Gespräche darüber, was passiert, wenn Joe Biden beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, die Kampagne fortzusetzen. Sie haben ja in dem Vorbericht selber erwähnt, dass der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hier eine Spitzenrolle einnimmt. Er war auch der höchstrangige Vertreter der Demokratischen Partei in Atlanta gestern Abend und hat dort auch ausführlich die Medien bespielt. Er hat sich auch in den vergangenen Monaten einige Male auf nationaler Ebene etabliert, indem er sich mit Donald Trump auseinandergesetzt hat und konträre Positionen des ehemaligen Präsidenten herausforderte. Insofern ist er sicherlich eine der Personen, mit der man rechnen muss. Die Frage ist allerdings, wie sich das innerhalb der Partei jetzt durchdekliniert. Und es ist auch vollkommen klar, mit nur noch 8 Wochen bis zum Nominierungsparteitag ist jetzt ein Führungswechsel nur möglich, wenn Joe Biden dem sein Einverständnis gibt. Das haben seine Sprecherinnen und Sprecher heute deutlich gemacht, dass er das nicht tun wird. Man muss sehen, die Diskussion der nächsten Tage hier in Washington wird sehr interessant werden.
Sie haben es gesagt, Joe Biden will offenbar weitermachen und auch beim nächsten Duell im September antreten. Wer könnte ihn denn noch davon abbringen?
Das sind seine engsten Berater. Es gibt auch einige der großen Parteispender, die hier in den USA ja einen überproportionalen Einfluss haben auf die Politik, die sehr nervös geworden sind. Und die Frage ist, wie im Weißen Haus jetzt dieser Wahlabend, der Debattenabend verdaut wird. Joe Biden ist in diese Debatte hineingegangen und musste im Prinzip einen einzigen Punkt nach Hause bringen, nämlich dass er mit Anfang 80 in der Lage ist, das Amt auszufüllen. Das ist ihm gestern nicht gelungen. Er hat auch einen Debattenstil bevorzugt mit sehr vielen Details, Statistiken und dem Versuch, politische Erfolge zu positionieren, die in dem Wasserfall der Unwahrheiten, mit dem Donald Trump die Diskussion versucht hat zu ersticken, untergegangen ist. Also insofern in einer medialen Kampagne, in der es auf Auftritte, Performance und auch das Fernsehen in zentralem Maße ankommt, war das ein ganz schlechter Abend für Joe Biden. Ob sich die Kampagne und er persönlich davon erholen werden, wird sich zeigen, und zwar innerhalb relativ kurzer Zeit.
Ja, nun geht es ja im Wahlkampf in den USA um viel Geld. Großspender werden dringend gebraucht. Sie haben gerade gesagt, die gehen auch schon auf Distanz zu Joe Biden. Könnte das am Ende sein Ende bedeuten?
Nein, die Entscheidung wird eine politische Entscheidung sein innerhalb des Weißen Hauses, seines Beraterstabes und in der Führung der Kampagne selbst und im Democratic National Committee, der demokratischen Parteiführung. Aber es ist natürlich richtig, dass diese Wahlkämpfe hier in den Vereinigten Staaten durch die freien Geldflüsse, die das Verfassungsgericht vor einigen Jahren erlaubt hat, sehr teuer sind. Man schätzt, dass ungefähr 2 Milliarden Dollar für diesen Präsidentschaftswahlkampf aufgewendet werden. Und wenn da wichtige Spenderinnen und Spender sagen, wir sind mit diesem Kandidaten nicht mehr zufrieden, spielt das natürlich auch eine Rolle, aber es wird nicht die entscheidende sein.
Was würde denn ein Ende des Kandidaten Joe Biden in diesem Wahlkampf für seine Präsidentschaft bedeuten?
Diese Präsidentschaft würde natürlich in einer ganz ungewöhnlichen Art und Weise ändern und auch einen großen dunklen Fleck in seiner langjährigen, über 40 Jahre währenden politischen Biografie hinterlassen. Insofern ist es verständlich, dass der Präsident selbst und auch seine engsten Vertrauten diesen Schritt nicht gehen wollen. Die Frage ist, wie hoch der Druck ist innerhalb der Partei und auch unter den Politikerinnen und Politikern, die ja, wir wählen das gesamte Abgeordnetenhaus und ein Drittel des Senats neu am 5. November, die nun fürchten müssen, sollte Joe Biden einen schlechten Wahltag haben, Anfang November, selber ihre Posten und Ämter zu verlieren. Insofern wird dort der politische Druck auch relativ hoch sein. Wie gesagt, es ist im Moment noch zu früh, das abschließend einzuschätzen, aber die Diskussion hat begonnen. Sie wird in der Öffentlichkeit ausgetragen. Alleine das ist schon ungewöhnlich. Und die nächsten Tage werden bestimmend sein dafür, ob Joe Biden am 5. November in den Wahlabend als Kandidat eintritt oder nicht.
Vielen Dank, Michael Wertz, für diese Einschätzungen nach Washington. Dankeschön. Und zum ersten großen politischen Schlagabtausch im Kampf um den Chefposten im Weißen Haus hat unsere langjährige USA-Korrespondentin Verena Bünden vom Westdeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Beim Fernsehduell von Trump und Biden hatte ich das Gefühl, einem Autounfall zuzuschauen. Man hält die Luft an und hofft in Schockstarre auf ein Wunder. Doch das passiert nicht. Auf der einen Seite Donald Trump, die gefährliche Mischung aus Eigenlob, Attacke und Lügen. Auf der anderen Seite Joe Biden, so kraftlos, fahrig und abwesend, dass seine Botschaft kaum ankam. Ich habe als USA-Korrespondentin beide Präsidenten in ihrer Amtszeit erlebt. Trotz seines verheerenden Auftritts glaube ich fest, dass Joe Biden in einer zweiten Amtszeit ein besserer Präsident wäre als Trump. Er umgibt sich mit den richtigen Beratern, verkörpert Werte und ist für uns Europäer ein guter Verbündeter. Nach dem Duell glaube ich eins aber nicht mehr, dass er in dieser Form die Wahl noch gewinnen kann. Diese Wahl ist zu wichtig, um einfach nur auf Wunder zu hoffen. Denn Trump ist kein normaler politischer Gegner, sondern einer, der von eigenen Interessen und Rache getrieben wird und die Demokratie bedroht. Totales Chaos statt Verlässlichkeit. Wenn Joe Biden wirklich Trump verhindern will, dann muss er jetzt in Würde auf seine Kandidatur verzichten. Und den Weg freimachen für einen enormen Kraftakt der Demokraten. Sie müssten sich schnell und geschlossen auf eine Nachfolge einigen. Eine Person, die Partei und das Land vereinen kann. Und das bis zum Parteitag Mitte August. Zu spät? Vielleicht. Hochriskant? Auf jeden Fall. Aber wie beim Autounfall hat man nur eine Chance, wenn man bremst und das Steuer rumreißt, statt einfach nur auf den Aufprall zu warten.
Die Meinung von Verena Bünden. Dass sich hier, wo heute Europa- und Regenbogenflaggen wehen, morgen ausgerechnet die AfD trifft, würde man auf den ersten Blick kaum vermuten. Aber genau hier, in dieser Halle in Essen, findet morgen der Parteitag statt. Und die Beflaggung, ein Bekenntnis der Stadt zu Vielfalt und Europa. Sie hatte noch versucht, das Treffen der zum Teil als rechtsextrem eingestuften Partei zu verhindern, war vor Gericht aber gescheitert. Und so wird Essen nun wohl das größte Polizeiaufgebot seiner Geschichte erleben. Um den Ort zu schützen, an dem sich Menschen treffen, vor deren Hass und Hetze sich nicht wenige fürchten. So wie eine junge Frau, die mittendrin in Essen heute Abend zu friedlichem Protest aufgerufen hatte. Unser Reporter Jan Koch berichtet.
Mit Musik, mit klaren Parolen wollen sie ein erstes Statement setzen. Tausende demonstrieren, tanzen am Abend durch die Essener Innenstadt. Und mittendrin ist auch Hanna Hübecker. Die Medizinstudentin brennt für diesen Protest. Ihre vergangenen Wochen bestanden überwiegend aus Essen, Schlafen, Organisieren. Nun hofft sie aufgeregt auf erfolgreiche Protestaktionen.
Wir starten heute in ein cooles Wochenende voller vielfältiger und bunter Aktionen. Und es ist total cool, wie hier die Stimmung ist. Und ich freue mich schon richtig, mit allen zu tanzen. Wir zeigen laut heute, dass Demokratie Spaß macht.
Rückblick, Mittwochabend. Noch wenige Tage, bis sie gemeinsam laut sein wollen. Laut gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus, sagen sie. Essen habe keinen Platz dafür. Ein breites Bündnis vieler Initiativen. Hanna präsentiert die aktuelle Planung. Vor allem das brachte sie hier alle zusammen. Die Empörung über Pläne rechtsextremer Kreise, Menschen mit Migrationsgeschichte aus dem Land zu verweisen. Doch für Hanna zählt auch noch eine ganz andere persönliche Motivation.
Dadurch, dass ich eine Behinderung habe und viele Aussagen der AfD halt auch in Richtung Ableismus, also in Richtung Behindertenfeindlichkeit gehen, bin ich auch persönlich sehr sauer, wütend, traurig, wenn ich davon Nachrichten mitbekomme, dass eine Partei so viele Stimmen jetzt wieder in der Europawahl hat, die will, dass Leute wie ich am besten gar nicht existieren.
Auf diesem Schotterplatz soll morgen mit bis zu 45.000 Menschen die größte Demo stattfinden, die Essen jemals gesehen hat. Und zugleich der größte Polizeieinsatz, den Essen je gesehen hat. Auch weil sich hunderte gewaltbereite Linksextreme angekündigt haben, die sich unter die friedlich Demonstrierenden mischen wollen. Einige Anwohner im nahegelegenen Stadtteil Rüttenscheid machen sich Sorgen. Manche Läden schließen sogar. Rund um die Grugerhalle, wo drinnen im Gebäude ab morgen die AfD ihren Parteitag abhalten will. AfD-Chefin Alice Weidel ist heute angereist. Sie hat eine klare Meinung zu den überwiegend friedlich geplanten Demonstrationen.
Ich mache mir große Sorgen. Schauen Sie sich das an. Es sind massive Sicherheitsmaßnahmen nötig. Hier sind Polizisten und Sicherheitspersonal gefährdet. Unsere Delegierten morgen. Auch unsere Gäste sind gefährdet. Und ich finde, das, was sich hier abspielt, ist einer Demokratie unwürdig. Wir sollen hier an der Ausübung unserer Rechte als Partei gehindert werden. Und das ist skandalös.
Skandalös hielt sie auch den Versuch der Stadt, der AfD den Mietvertrag noch kurz vom Parteitag zu kündigen, weil die Partei rechtsextreme Äußerungen nicht ausschließen wollte. Doch die Stadt und ihr Oberbürgermeister scheitern damit, nachträglich die Auflagen zu ändern. Der Oberbürgermeister rechtfertigt sich.
Wir brauchen diesen Parteitag nicht und alles, was da dran hängt. Insofern hätten wir uns auch gewünscht, dass vielleicht die AfD sich einen anderen Ort aussucht. Sie müssen verstehen, eine Stadt mit 600.000 Einwohnern mitten im Ruhrgebiet, 200.000 davon haben selbst einen Migrationshintergrund. Und es gibt keine Partei in Deutschland, die so spaltet, so polarisiert, auch gerade beim Thema Integration und Zuwanderung wie die AfD.
Gerade das bringt sie eben auch schon heute Abend auf die Straße. Hanna und das Orga-Team sind jetzt schon mehr als stolz.
Der eine Moment, wo alles so ist, wie es sein sollte und wo es richtig schön ist zu sehen, wie viele Leute wir sind.
Am Abend waren sie schon Tausende, morgen dann wollen sie Zehntausende sein.
Martin Schmidt berichtet für uns vom AfD-Parteitag in Essen. Martin, Tino Chrupalla und Alice Weidel sollen ja als Vorsitzende wiedergewählt werden. Jetzt gibt es aber Berichte, dass es zumindest für Chrupalla eng werden könnte. Woran liegt das?
Ja, ganz kurz vorweg, falls Sie das auch hören können, hier drüben läuft noch der Demozug, ein Rave entlang, das ist relativ laut. Aber zurück zur Frage, also es ist Tino Chrupalla vor allem, der schon länger gerade aus den Westverbänden immer wieder einige Gegner gegen sich hatte. Da wird seine Ostbindung kritisiert, er sei zu Russland freundlich. Und jetzt wird ihm auch das Wahlergebnis bei der Europawahl angelastet, der desaströse Europawahlkampf. In der Partei hatte man sich nämlich noch mehr versprochen. Und im Westen sagt man, warum hast du deinen sächsischen Parteifreund Maximilian Krahn nicht verhindert, wo doch absehbar war, welche Probleme der mit sich bringt. Und ausgerechnet zu dieser Zeit kriegt er auch noch Probleme mit dem Osten. Da sagen seine Parteifreunde, warum hast du dich nicht mehr vor Maximilian Krahn gestellt und ihn so ans Messer geliefert und am Ende auch im Wahlkampf versteckt. Und genau diesen Unmut, den kriegt er eben ab. Und wie groß die Nervosität ist, das zeigt sich auch daran, dass mächtige Netzwerke in der Partei jetzt eifrig Nachrichten verschicken, aus denen klar hervorgeht, bitte wählt morgen nochmal Weidel und Chrupalla und alles andere. Das machen wir dann in Zukunft.
Klingt ja ein bisschen nach politischer Sprengkraft. Gibt es denn morgen möglicherweise einen großen Knall in der Partei?
Also es wurde einiges getan, damit man morgen verhindert, dass es zu einer ganz großen Unruhe kommt, eben doch zu einem anderen Ergebnis. Es stehen Landtagswahlen in Ostdeutschland an und da möchte man diese Unruhe nicht haben. Es gibt so einen Kompromiss. Das Ganze entlädt sich nämlich an einem Antrag, dass es zukünftig einen Generalsekretär in der Partei geben soll, dann aber nur mit einer Spitze und dann würde wohl Tino Chrupalla dran glauben müssen, weil Alice Weidel deutlich beliebter in der Partei ist. Da gibt es jetzt den Kompromiss für Tino Chrupalla, dass eben so ein Generalsekretär auch eingeführt werden kann mit einer Doppelspitze in Zukunft. Und dann wird man sehen, ob die Delegierten das jetzt auch morgen so annehmen. Außerdem gibt es auch ganz früh am Parteitag schon einen Testballon, wie so eigentlich traditionell bei AfD-Parteitagen, um zu schauen, wie die Mehrheiten liegen. Da gibt es einen Antrag ganz am Anfang schon am Parteitag, um Krahn noch mal zu rehabilitieren. Aber wenn man den von der Parteiführung schnell weggewischt bekommt, dann weiß man auch, dass die Mehrheiten für die eigenen Pläne stehen.
Dankeschön nach Essen, Martin Schmidt, für diese Einschätzung. Im Iran konnten die Menschen heute ihre Stimme abgeben und einen neuen Präsidenten wählen. Der bisherige Raisi war ja bei einem Hubschrauberabsturz gestorben. Aber es ist fast egal, wer heute gewinnt, denn der Präsident ist nicht das Staatsoberhaupt. Dieser Mann hat im Land das Sagen, Ayatollah Ali Khamenei, der sogenannte Revolutionsführer. Er wacht darüber, dass die strengen religiösen Vorschriften auch eingehalten werden. Auch die Kopftuchpflicht für Frauen, gegen die viele mit der Bewegung Frau leben Freiheit protestiert hatten. Ein echter Kurswechsel scheint ausgeschlossen. Die Bewerber sind der amtierende Parlamentspräsident Ghalibaf, der frühere Unterhändler bei den Atomverhandlungen mit dem Westen Jalili. Beides sind Hardliner. Der Geistliche unter den Kandidaten Pur Mohammadi und der frühere Gesundheitsminister Pezeshkian, der vom Reformlager unterstützt wird. Katharina Willinger.
Wie hier in Teheran sind die Wahllokale auch am späten Abend noch geöffnet. Jeder, der willig ist, soll seine Stimme abgeben können. Eine hohe Wahlbeteiligung nutzt dem System für die eigene Legitimität. Einige, die heute abstimmten, dürften daher lange mit sich gerungen haben. So groß ist der Frust über die Politik. Wir erwarten, dass wir als Menschen unsere Rechte bekommen und wir Frauen ein Referendum abhalten dürfen wegen des Kopftuchs. Dann sehen wir, ob Frauen wirklich ein Kopftuch tragen wollen oder nicht. Ich will deswegen Herrn Pezeshkian wählen. Masoud Pezeshkian, der einzig Moderate unter den vier Kandidaten, die zur Wahl stehen. Im Wahlkampf ging er auf Themen wie die Kopftuchpflicht ein, forderte zwar nicht die Abschaffung, kritisierte aber immerhin das teils brutale Vorgehen des Staates gegen Frauen. Ich verspreche, dass ich das unfaire Verhalten gegenüber unseren Töchtern, Schwestern und Müttern auf den Straßen beenden werde. Manche sehen in ihm einen reinen Zählkandidaten, zugelassen, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Denn die Grundkritik vieler Iraner bleibt. Die Abstimmung sei eine Scheinwahl. Die Kandidaten waren wie immer vom Regime vorausgewählt. Frauen waren auch diesmal nicht zur Kandidatur zugelassen, echte Kritiker auch nicht. So kämpfen neben Pezeshkian drei weitere systemtreue Kandidaten aus dem Lager der Ultrakonservativen um das Präsidentenamt, wie Parlamentssprecher Borer Ghalibaf. Er steht den mächtigen Revolutionsgarden nahe, hat also beste Kontakte in den Sicherheitsapparat. Doch egal, wer am Ende gewinnt. Die eigentliche Macht im Staat liegt weiterhin bei Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei. Bei seiner Stimmabgabe heute warb er erneut für eine Teilnahme an der Wahl. Eine höhere Beteiligung der Menschen an der Wahl mit Enthusiasmus, das ist definitiv notwendig für die Islamische Republik. Die Wahlbeteiligung, die seit Jahren sinkt, dürfte für die Führung ohnehin viel wichtiger sein als die Frage, welcher Kandidat am Ende gewinnt. Ergebnisse soll es morgen im Laufe des Tages geben. Erreicht keiner der Kandidaten im ersten Anlauf mehr als 50%, findet kommenden Freitag ein zweiter Wahlgang statt.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit dir, Jens.
Gerne. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben bei ihrem Gipfel die personellen Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Wie erwartet haben sie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen von der CDU für eine zweite Amtszeit nominiert. Der ehemalige portugiesische Ministerpräsident Costa wird künftig als Ratspräsident die Gipfel vorbereiten und leiten. EU-Außenbeauftragte soll die estnische Regierungschefin Kallas werden. Die Staats- und Regierungschefs haben außerdem den Beitrittsprozess der EU mit Georgien vorerst auf Eis gelegt. Grund dafür ist der aktuelle Kurs der politischen Führung in Tiflis, hieß es zur Begründung. Besonders in der Kritik steht ein neues Gesetz der Regierung. Kritiker befürchten, dass damit, ähnlich wie in Russland, kritische Organisationen und Medien behindert werden sollen. Der Europäische Rat forderte die georgischen Behörden auf, sich klar proeuropäisch zu positionieren. Ein nach Ungarn ausgeliefertes mutmaßliches Mitglied der linken Szene soll nach Deutschland zurückgeholt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht verfügt. In einer einstweiligen Anordnung hatten die Richter am Vormittag die Auslieferung untersagt. Doch zu dem Zeitpunkt war die Person bereits den ungarischen Behörden übergeben worden. Ihr wird in Ungarn und in Deutschland vorgeworfen, Sympathisanten der extremen Rechten angegriffen zu haben. Entgegen dem üblichen Trend für Juni ist die Zahl der Arbeitslosen in diesem Monat leicht gestiegen. Die Agentur für Arbeit meldete 2.727.000 Menschen ohne Job. Das sind 4.000 Arbeitslose mehr als im Mai. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist es ein Plus von 172.000. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,8%. Laut der Bundesagentur für Arbeit liegt der Grund für die Sommerflaute auf dem Arbeitsmarkt in der schwachen Konjunktur.
Viele sind heute mit dem Kopf schon bei morgen, beim Achtelfinale gegen Dänemark. An dieses EM-Finale gegen die Dänen 1992 erinnern sich deutsche Fans sicher ungern. Damals besiegte Dänemark die deutsche Elf mit 2:0 und wurde Europameister. Spitzname der dänischen Mannschaft damals, Danish Dynamite, wegen ihres tollen Offensivfußballs. Ja, bei dieser EM hat Dänemark noch kein Feuerwerk auf dem Platz gezündet. Das Spiel morgen könnte aber ein Kracher werden. Und unsere Nationalelf ist mehr als optimistisch, dass es anders ausgeht als 1992. Sven Kaulbass.
Noch sind sie recht gelassen. Aber Achtung, Handys raus. Auslösender Moment, der Mannschaftsbus. Reisetag zum Achtelfinale gegen Dänemark und die Gelassenheit weicht einem kühnen Optimismus vom Straßenrand.
Vielleicht 2-1. Ja, ich denke auch 2-1.
Also für Deutschland.
Oder 3-1 eventuell.
Ein 3-1 traue ich unserer Mannschaft auf jeden Fall zu.
4-0. Ich erwarte ein knackiges 7-1.
Ob es für die Mannschaft von Julian Nagelsmann so ein leichter Gang wird, das ist fraglich. De facto ist Stabilität erforderlich und für die könnte wieder Antonio Rüdiger sorgen. Am heutigen Vormittag beim Abschlusstraining in Herzogenaurach war der Innenverteidiger wieder mittendrin. Im Spiel gegen die Schweiz am vergangenen Sonntag in Frankfurt hatte er sich den rechten Oberschenkel gezerrt. Heute sieht alles geschmeidig aus.
Alle fit. Antonio hat heute wieder trainiert. Ist über Nacht nichts passiert, ist auch wieder, steht er wieder zur Verfügung. Dann sind wir gut präpariert für ein gutes Spiel.
Von Nürnberg bis zum Finale in Berlin. Das geht nur über Dortmund. Erstmals in diesem Turnier reist der DFB-Tross mit einem Flieger, gute Reise und tschüss, statt 6 Stunden im Bus, 40 Minuten bis zur Waschstraße auf dem Airport Dortmund. Blauer Teppich, bunter Empfang. Niklas Füllkrug, zu Hause in Dortmund, ein Heimspiel. In den Medien wird seit Tagen über einen Startelf-Einsatz des Dortmunders spekuliert und diskutiert.
Gar nicht verfolgt die Diskussion. Wir sind das Trainerteam und wir entscheiden, wer spielt. Morgen Abend, 21 Uhr, vorher nicht.
Morgen gegen die Dänen. Mit einem herausragenden Spieler, Christian Eriksen, 133 Länderspiele. Bei der EM vor 3 Jahren wurde er nach einem Herzstillstand noch im Stadion reanimiert. Er ist wieder auf den Beinen und optimistisch. Ich glaube, dass wir die Deutschen schlagen können. Klar, dafür müssen natürlich viele Dinge zusammenkommen. Aber nicht nur ich, sondern wir als Mannschaft. Wir glauben, dass wir definitiv eine Chance haben. Im Dortmunder Fußballtempel, in dem hoffentlich ein reguläres Achtelfinale gespielt werden kann. Denn für morgen ist ein Unwetter vorhergesagt. So wie vor 10 Tagen, als das Stadion zeitweise unter Wasser stand.
Und in Dortmund ist Lea Wagner für uns aus dem ARD-EM-Team. Lea, was für eine dänische Mannschaft kommt denn da auf die Deutschen zu? Die haben bisher ja noch kein Spiel bei der EM gewonnen.
Das ist richtig, die haben noch kein Spiel bei der EM gewonnen. Allerdings hat es bisher auch keine Mannschaft geschafft, Dänemark zu schlagen. Also so rum kann man es natürlich auch drehen. Im Allgemeinen sind die Dänen in diesem Jahr 2024 noch ungeschlagen bei 7 Spielen. Und was man erwarten kann, das hat auch der Bundestrainer nochmal bekräftigt, ist, dass Dänemark defensiv sehr strukturiert und stabil stehen wird. Also Deutschland wird definitiv mehr vom Spiel haben, mehr Spielanteile haben. Eine kleine Schwäche der Dänen könnte sein, dass wenn sie hoch angelaufen werden, sich Räume bieten fürs deutsche Spiel. Und die 3 Verteidiger, die sind zwar sehr groß, sehr kopfballstark und dementsprechend wahrscheinlich auch gut im eigenen Strafraum bei deutschen Flanken, aber sie sind nicht mehr die schnellsten. Auch das könnte natürlich ein Vorteil für die Deutschen sein.
Wie will Julian Nagelsmann nun darauf reagieren? Welche Änderungen in der Aufstellung sind noch nötig und auch möglich?
Ja, das war natürlich die große Frage in den vergangenen Tagen. Julian Nagelsmann hat da so ein bisschen seine Taktik geändert, weil in den 3 Gruppenspielen hatte er die identische Startformation aufgeboten. Und daraus hat er nie ein Geheimnis gemacht. Also er hat immer mindestens einen Tag vorher schon verlauten lassen, öffentlich gemacht, ja, ich werde mit genau diesen gleichen 11 Spielern auflaufen. Und jetzt hat er schon ein großes Geheimnis aus seiner Startelf gemacht und sich bei selbst sehr offensichtlichen Dingen eigentlich nicht in die Karten schauen lassen. Jonathan Tah, also eine Änderung muss er vornehmen, der ist ja gelb gesperrt in der Innenverteidigung. Da war eigentlich alles klar, dass Nico Schlotterbeck den ersetzen wird. Dafür spricht, dass er schon eine halbe Stunde gespielt hat gegen die Schweiz und natürlich auch, dass er gestern bei der Pressekonferenz saß. Aber selbst da hat der Bundestrainer gesagt, wir haben da 3 gute Optionen. Waldemar Anton und Robin Koch würden auch in Frage kommen. Also auch da hat er sich nicht festgelegt. Wir haben eben gehört, Antonio Rüdiger, der ist Stand jetzt fit, sollte über Nacht nichts mehr passieren. Das bedeutet, dass der rechte Oberschenkel doch auf die Belastung reagiert nach dem Training heute, nach dem Abschlusstraining. Heute. Und Havertz oder Füllkrug, das ist die große Frage. Mit Sicherheit kann auch ich sie nicht beantworten, aber aus meinem Gespräch eben für die Sportschau mit Julian Nagelsmann habe ich eher Hinweise erhalten, dass Kai Havertz in der Startelf stehen wird.
Es bleibt also spannend. Dankeschön, Lea Wagner aus Dortmund. Ja, und da kann es jetzt natürlich nur noch eine Frage geben, wenn es ums Wetter geht. Wie groß ist die Chance, dass es morgen ab 21 Uhr zur Anstoßzeit nicht kracht, blitzt und schüttet von oben, Carsten?
Die Chance ist ziemlich gut und ziemlich hoch, dass es trocken bleibt und dass es kein Gewitter gibt. Und zwar nicht nur um 21 Uhr, sondern möglicherweise auch bis zum Ende des Spiels. Aber wir erwarten morgen am späten Abend im Südwesten Deutschlands die größte Unwettergefahr in diesem Jahr, die schwerste Unwetterlage. Und da kommt nämlich einiges auf uns zu. Schwere Gewitter mit Starkregen, teilweise mehr als 50 bis 100 Liter pro Quadratmeter, die können dann örtlich zu Sturzfluten führen. Wir erwarten großen Hagel mit mehr als 5 cm Durchmesser. Wir erwarten Orkanböen mit mehr als 120 km pro Stunde. Und auch einzelne Tornados können wir nicht ganz ausschließen. Was passiert? Aus Frankreich nähert sich ein Sturm und ein Gewittertief vor allem. Wir sehen hier das Hauptgewitter. Gewitterzentrum. Das ist der Stand morgen Abend 23 Uhr, also so theoretisch etwa zum Ende des Spiels der deutschen Mannschaft. Und wir sehen, dass hier vor allem Rheinland-Pfalz, Saarland und auch der Nordwesten Baden-Württembergs betroffen ist. Aber das ist hier nur eine Modellrechnung. Wenn wir die verschiedenen Wettermodelle nebeneinander legen, dann sehen wir doch einen deutlich größeren Unsicherheitsbereich. Und der geht durchaus auch schon bis nach Nordrhein-Westfalen und bis nach Dortmund, aber auch bis nach Hessen und zum Beispiel auch bis zur Mitte Baden-Württembergs. Das heißt, in diesem gesamten Bereich sollte man morgen am späten Abend auf jeden Fall vorsichtig sein. Und wie geht das weiter? In der zweiten Nachthälfte ziehen sich diese Hauptgewitter dann langsam nach Norden oder arbeiten sich nach Norden weiter voran, erreichen morgens dann die Ostseeküste und im Verlauf des Sonntags bilden sich dann noch einmal kräftige, unwetterartige Schauer und Gewitter, vor allem in der Mitte und später zum Abend auch im Osten. Wir sehen eine sternklare oder leicht bewölkte Nacht und so geht es morgen Vormittag auch erstmal los. Das heißt ziemlich sonnig. Es wird ein sommerlicher bis hochsommerlicher Tag. Morgen Mittag am frühen Nachmittag erste vorlaufende Regenschauer, eher der schwächeren Variante im Westen. Westen. Und zum späten Abend, wie schon gesagt, kommen dann diese unwetterartigen Gewitter hier im Südwesten an. Aber nochmal, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es morgen um 21 Uhr in Dortmund trocken bleibt. Die Temperaturen nachts 7 bis 20 Grad, tagsüber im Südosten 30 bis 35 Grad, im Nordwesten 24 bis 28 Grad. Am Sonntag dann häufiger noch starke Schauer und Gewitter. Am Montag lässt das Ganze nach und die Sonne kommt wieder raus bei 17 bis 24 Grad.
Dankeschön, Carsten, für diese ausführlichen Aussichten. Hoffen wir also, dass der Wettergott trotz allem auch ein bisschen Fußballgott ist.
Ja.
Unser Vorhang geht jetzt langsam zu und ein anderer hier gleich auf. Es wird klassisch.
Mit dem Konzert der Berliner Philharmoniker, das vor knapp einer Woche in der Berliner Waldbühne stattfand.
Tja, und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen.
Tschüss.
Ihnen noch einen schönen Freitagabend. Tschüss.